zum Beispiel Schwimmwesten oder Prallschutzwesten sind verboten. Das hat eher den Hintergrund, das, was ich meinte mit der Sinkhydraulik, da muss man eben runtertauchen, weil die Strömung unten am Flussgrund einen sozusagen austreibt. Und wenn man das nicht kann, weil man zum Beispiel eine Weste anhat, an der Oberfläche hängt, dann hängt man halt eine Strömung drin und kommt nicht raus. Aber ansonsten kann man eigentlich mehr oder weniger surfen, wie man will. Washshorts geht auf jeden Fall klar. Also allgemeine Empfehlung ist natürlich Neo-Schuhe, Helm. Und außerhalb davon haben wir Leashes. Also mit einer regulären Leash darf man nicht bei uns surfen. Wir haben eine Regel im Verein, dass da quasi so ein genanntes Quick Release drin sein muss. Also einfach eine Vorrichtung, die dann mehr als 20 Kilo dran ziehen, auslöst. Das soll ja einfach verhindern, falls mal die Leash sich irgendwo verheddert, dass es einfach löst und man dann nicht in der Strömung mit Fuß unten gefangen hängt und dann gar nicht drankommt, um auch die Fußfessel zu öffnen.
So, jo, hallo zurück beim Wellenlänge Surf Podcast. Wir haben es letzte Woche schon kurz angeteasert. Wir bleiben noch mal eine Runde beim Rapid Surfen. Und zwar wollen wir diese Woche den Punkt Safety First, die Sicherheit im Rapid Surfen ein bisschen besprechen und da viel auf Ausrüstung eingehen und was alles so zu beachten ist. Ja, und zu dem Zwecke begrüße ich heute zum einen natürlich mal wieder Fabi und zum anderen Pete aus Hannover vom Rapid Surf Shop, dem ersten Rapid Surf Shop Deutschlands. Hallo Pete.
Hallo Fabi und Benny. Cool, dass ich heute hier sein kann.
Hi, von mir auch auf jeden Fall. Aber ich werde heute wahrscheinlich eher der stillere Part sein, deswegen übergebe ich direkt mal das Wort.
Glaube ich gar nicht mal, wenn es dann um die ganze Ausrüstungsmaterialschlacht geht, da bist du definitiv der kompetentere von uns, von daher. Oh Gott. Ja, auf jeden Fall, freut mich voll. Ich habe dich vor einiger Weile, schon ein Jahr her oder so, da habe ich euren Instagram-Auftritt, der gerade neu war, gesehen und dachte, ah, ein Rapid Surf Shop jetzt tatsächlich. Und dann sehe ich noch, ach, in Hannover, okay, das ist ja spannend. Und habe es immer so ein bisschen weiter verfolgt. Und so ein bisschen mir schon sowieso die Frage gestellt, wie das in Hannover jetzt weitergeht. War ja lange Zeit nur für Vereinsmitglieder, dann mit eigenem Brett und allem drum und dran, ne? Und mittlerweile gibt es ja tatsächlich auch Slots, die man als Nicht-Vereinsmitglied dann erwerben kann und drauf surfen kann. Und dann braucht man ja auch ein Brett. Und ich schätze mal, dass das auch so ein bisschen der Ausgangspunkt des Shops war. Oder wie kam es dazu, dass du diesen Shop eröffnet hast?
Ah, tatsächlich hat das irgendwie früher angefangen. Also ich bin seit Anfang an eigentlich, seitdem der Verein für die Öffentlichkeit sozusagen offen war und man Mitglied werden konnte, auch dabei. Eben als Wavemaster auch. Also ich betreue die Welle auch vor Ort. Dann war irgendwie ganz schnell relativ klar, dass irgendwie, ja, man braucht irgendwie auch das Material. Und dann habe ich erstmal eine große Wachsbestellung gemacht für die Vereinsmitglieder und das dann damals quasi einfach bei mir im Gewerbe durchgereicht und zum Selbstkostenpreis weiterverkauft. Aber daraus wurde dann ja, kannst du nicht noch das vielleicht organisieren, das organisieren? Und so wurde dann eigentlich so, ja, dann der Shop draus. Dann auch irgendwie knapp ein halbes Jahr, nachdem die Welle sozusagen in Testbetrieb kam. Und ja, jetzt mache ich das seit anderthalb Jahren, einfach nebenher noch. Inzwischen sind wir auch zwei Leute sozusagen. Ich bin nicht mehr allein, da ich eben hauptberuflich Veranstaltungen mache. Das heißt, ich bin während der Events auch einfach auch viel unterwegs. Das heißt, ich kann das auch gar nicht alleine machen. Und ja, deswegen sind wir inzwischen zu zweit und ja, versorgen quasi vor allem Hannovers Surfer mit Material, aber inzwischen auch irgendwie in Gesamtdeutschland.
Hast du dann trotzdem aus deiner sonstigen Tätigkeit da einfach so den Background, dass du das aufgedrückt bekommen hast, jetzt hier die Materialbestellung zu machen, oder hast du einfach Bock drauf, dich drum zu kümmern?
Ich hatte einfach Bock drauf, mich drum zu kümmern. So, ich habe gedacht, das muss jetzt mal sein, und dann habe ich mich da schlau gemacht. Und da ich eh schon vorher selbstständig war und Gewerbe hatte, war es halt relativ einfach. Also es war jetzt nicht so, dass ich da was Neues gründen muss und, sondern ich habe es einfach da dran gehangen. Und ja, So ist das dann alles entstanden.
Ja, cool. Auf jeden Fall, da sieht man wirklich, kann man wahrscheinlich echt sagen, dass Hannover da echt ein Musterbeispiel ist und so ein Vorzeigebeispiel, was sowas bewirken kann, so eine Welle, wie schnell dann auch eine Szene entsteht und wie schnell Sachen drumherum entstehen, die da mitwachsen können, glaube ich, ne? Wie würdest du es einschätzen? Wie stark ist die Surfer-Innenpopulation in Hannover gewachsen in den letzten zwei Jahren?
Also auf jeden Fall stark, würde ich sagen. Also wir haben ja auch viele Vereinsmitglieder, die zum Beispiel nicht im Meer surfen, sondern nur wirklich am Fluss angefangen haben. Und man hat es natürlich auch im Verein ganz gut gemerkt, dass so am Anfang, wie du ja schon meintest, war erst ein halbes Jahr Testbetrieb, nur für Vereinsmitglieder. Und dann eigentlich seit letztem Jahr Mai, Juni ist dann auch offen gewesen für alle Mitglieder, aber auch Gäste. Und inzwischen haben wir natürlich auch sehr viele Gäste von außerhalb oder die ab und zu mal nur surfen. Genau. Und das merkt man ja durchaus. Also das geht auf jeden Fall in vierstellige Bereiche.
Ja, es kommen weiterhin, glaube ich, sehr viele aus dem Umkreis, ne? Und es ist immer noch verwunderlich, dass Hannover jetzt noch so, im Moment noch so alleine ist. Hamburg scheint ja jetzt nachzuziehen mit einer Welle, zumindest ist so eine Art Unit Wave, glaube ich, ne, die sie da in der Hafen City irgendwo bauen, dass dann da auch endlich was ist, muss man ja sagen. Ist ja schon verwunderlich, dass die tatsächlich aus Hamburg nach Hannover runterkommen müssen. Aber ja, krass, super, super cooles Projekt. Ich habe ja mit dem Heiko schon ein, zweimal drüber gesprochen, was so alles war. Aber ja, schön nochmal zu hören, wie es vorangegangen ist.
Ja, also das Einzugsgebiet ist tatsächlich ziemlich groß, weil wenn man sich mal anschaut, wie viel jetzt Berlin Wellenberg kostet oder. Also wir haben ja auch Leute aus Berlin, Potsdam und die fahren, weil wenn sie halt eine Stunde nach Berlin surfen gehen, könnten sie auch als Vereinsmitglied 6 Stunden bei uns surfen. Und dann lohnt das sich für sehr viele Leute sehr schnell halt auch mal die 1,5-2 Stunden Fahrt in Kauf zu nehmen und dann halt nach Hannover zu kommen.
Ja, so dieser spannende Aspekt wieder, ne, Flusswelle versus City Wave oder sowas, ne, wo man sicherlich viele Fürs und Widers finden kann. Ich wäre definitiv ja auch bei der Flusswelle irgendwo, allein schon mal von dem ökologischen Charakter, aber auch so von dem Sozialen, ne, dass wirklich halt einfach die Flusswelle für jedermann irgendwo da ist, ohne riesige Kosten, und so eine City Wave oder so halt schon echt ganz schön heftig bepreist ist. Also ja, ja, guter Punkt.
Wobei ich finde, dass dieser Zeitaspekt halt voll groß ist. Also da halt, keine Ahnung, ob ich mir jetzt eine Stunde auf dem Wellenwerk gebe oder dann bei euch quasi oder ja, auf der Welle in Hannover halt dann irgendwie mir eine mehrstündige Session reinballern kann. Das finde ich ist einfach der größte Aspekt. Also das, warum ich immer an der Jochen Schweizer vorbeifahre und immer an Eisbach fahre, weil ich halt da einfach endlos surfen kann. Und an der Jochen Schweizer werde ich nach einer halben Stunde rausgeworfen und habe irgendwie 80 Euro Blech oder keine Ahnung, was da eine Session aktuell kostet.
Ja, das eine ist halt einfach, man macht das so ab und zu mal, vielleicht einmal im Monat, wenn man das Geld zusammengekratzt hat. Und das andere ist halt auch eine Aktivität, die man halt wöchentlich wirklich als Sport machen kann und nicht nur so als ab und zu mal Ereignis.
Ja, ne, auch so von allein vom so, selbst wenn man den Fitnesscharakter herausholt, würde ich sagen, ne, wenn man da wirklich 6 Stunden im Gange ist oder einige Stunden, ist das was anderes, als wenn man mal ein bisschen auf einer City Wave rumrutscht, so ungefähr, ne, und Spaß hat.
Ja, dafür hat es natürlich wieder auch andere Vorteile, weil es einfach konsistenter ist, ist natürlich auch größer, also man kann da natürlich auch bei Manövern nochmal deutlich mehr rausholen, als jetzt bei der Leinewelle, wenn man wieder 4 Wochen nicht geregnet hat. Und wir dann mit XXS-Finnen fahren, damit wir den Kicker nicht so erwischen.
Wie konstant ist denn die Welle? Also ich habe tatsächlich gar keinen Peil von der Welle, deswegen interessiert es mich nur.
Also wie meinst du konstant jetzt, wie viele Tage sie im Jahr läuft? Oder
ja, also wie viele, sein? Also quasi ja, wie viele Tage sie läuft. Also tatsächlich, ich würde die Sessions mit den kleinen Finnen auch mitzählen. Ich muss hier teilweise auch kleine Finnen surfen oder abgesägte Finnen oder so ein Scheiß. Also ich kenne das Spiel.
Jeden Tag, der möglich ist und wo wir nicht durch irgendeine Baustelle oder aufgrund von Herausforderungen vom Wasser sozusagen, weil irgendwas nicht funktioniert, läuft. Aber eigentlich, wenn alles optimal läuft, können wir 365 Tage im Jahr surfen.
Geil. Mega geil.
Also gut. Letzten Winter hat uns das Hochwasser richtig viel da, ja, den ganzen Winter mehr oder weniger blockiert, weil zu viel Wasser war und dann zu viel auch Sediment unter der Anlage und wir erst warten mussten, bis dann weniger Wasser war im Frühjahr, bis wir Sediment entfernen konnten. Aber ansonsten läuft die eigentlich komplett durch und man kann jeden Tag surfen.
Ja, coole Sache. Wie war überhaupt dein Einstieg in die ganze Sache? So, sagen wir mal, fangen wir mal ganz vorne kurz und knapp an ins Surfen. Hast du mit Rapid Surfen oder River Surfen tatsächlich angefangen oder bist du schon länger sonst auch am Meer tätig?
Nee, ich bin schon länger am Meer. Ich habe ganz klassisch mal nach der Schule so ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht.
Naja.
Da angefangen zu surfen, bin irgendwie 2-3 Monate in einem Surfhostel hängen geblieben. Und danach, die nächsten 1,5 Jahre habe ich eigentlich verbracht, durch Südostasien und dann Costa Rica zu tingeln und zu surfen. Ja, das ist so mein Start. Und dann war irgendwie auch klar, als es dann hier losging, dass ich da irgendwie dabei sein will.
Ja, cool. Auf jeden Fall. Das war bestimmt ein Aufatmen für viele, wenn so ein Projekt irgendwo startet, dass man da sich schnell anflanschen kann und sagt, oh geil, das wertet das Landlock-Dasein auf jeden Fall ein bisschen auf.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn es die Leinewelle nicht gäbe, würde ich nicht mehr in Hannover wohnen.
So, glaube ich, denken viele Münchner, Fabi, ne?
Ja, boah, das ist, glaube ich, eins der wenigen Dinge, was mich hier hält. Also, beziehungsweise hält, wo ich würde es nicht mal als halten nennen, sondern wo mir halt, glaube ich, das Meer so nah da sein lässt, so dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich muss weg.
Ja, so um zum eigentlichen Kernthema umzuschwenken. Ich will mal so fragen, wir haben schon Citywave angesprochen und wir haben Flusswelle angesprochen. Siehst du zwischen den beiden Sachen generell, wenn du jetzt die Leinewelle nimmst als Flusswelle, einen Sicherheitsaspekt, einen großen Unterschied zu einer Pumpenwelle und dann vielleicht später nochmal den Punkt überzugehen auf tatsächlich eine wilde Flusswelle?
Ja, also im Vergleich zu Leinewelle und Citywaves natürlich, wir surfen neben Steinkanten. Da so eine Indoorwelle ist ja schön teilweise gepolstert an der Welle. Wenn man selbst so in der Gegend fällt, dann ist das alles halb so wild. Das ist natürlich noch was anderes. Dann auch dahinter sind Steine und man kann auf den Boden mit Steinen gedrückt werden. Und dann hat man natürlich hinter der Welle eine Second Hydraulik, sozusagen, die dann vor allem bei viel Wasser auch stark sein kann und man auch mal drinnen, ich sag mal, hängen kann und dann raus muss. Das hat man natürlich alles bei einer Citywave zum Beispiel nicht. Und da ist es natürlich sehr viel softer einfach.
Aber Leinewelle, sind die meisten mit Helm und am Surfen? Oder wie stellt es sich da bisher, wenn du beobachtest?
Oh, ich würde sagen so 30-40%, also so ein Drittel surft mit Helm. Ich glaube, alle sind da immer so, wenn eine Situation knapp war, ziehen sie den Helm wieder auf. Dann gibt es den 3-4 Wochen und dann ist der Helm wieder runter. Aber eigentlich, ja, der Großteil surft schon weiterhin ohne Helm. Mhm.
Aber wie ist das dort? Also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man mit dem Kopf irgendeinen Stein hittet? Also ich habe da so erfahrungsmäßig immer eher so Knie und Rücken und sowas. Also nur so
am Rande. Also da muss man schon das wirklich ungünstig fallen, eigentlich so gut wie gar nicht. Also wenn, dann ist mal irgendwie, dass man auf dem Grund mit dem Fuß hängen bleibt oder so. Aber mit dem Kopf, boah. Jetzt neulich eine Person mal, aber nichts, wo man jetzt so denkt, okay, es ist groß, was passiert. Also das muss man allgemein sagen, dass bei der Welle jetzt noch nie irgendwie was groß passiert ist. Auch obwohl man sagt, ja, man surft ja direkt neben Steinen, aber ich sag mal, Krankenwagen oder so war noch nie da.
Gut, ja. Ist natürlich, ja, ist ja auch wirklich in der Innenstadt quasi Leinewelle. Ist ja mega geil positioniert eigentlich, muss man mal sagen, so als Touri-Magnet oder halt einfach für Shopping-Besucher zum Zuschauen und so. Und ich denke auch, der Untergrund ist vom Fluss ist da wahrscheinlich auch relativ safe, ne? Wenn ich so vergleiche, Fabi, du hast ja gerade deine Füße ordentlich aufgeschlitzt in einer lokalen Welle in Augsburg bei dir. Da ist wahrscheinlich das Leinebett da etwas einfacher, könnte ich mir vorstellen, ne?
Wobei eigentlich so in so Städten immer irgendeine Scheiße angeschwemmt wird. Also es gibt immer irgendeinen Trottel, der da Flaschen reinwirft oder sowas. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass, also ich kenne kaum eine Welle, wo mir das Problem jetzt nicht geläufig wäre. Am Almkanal, muss ich tatsächlich sagen, ist es relativ selten, dass man was hittet, weil der so am Arsch der Welt ist und ich glaube, auf dem Dorf werfen keine Leute Glasflaschen einfach in den Fluss rein. Also keine Ahnung.
Ja, also Schuhe empfiehlt sich auf jeden Fall auch bei der Leinewelle, weil du ja unten drunter einfach Steine hast, irgendwie Geröll, eben, wie schon heißt, mitten in der Stadt, Fußballfans kommen durch, fällt mal Flasche rein, wird auch einfach runtergetrieben, also das sollte man schon auf jeden Fall anhaben, ja, man weiß ja einfach nie. Oder man weiß natürlich, was man macht und tritt nicht auf den Grund, dann kann man auch die Freiheit von Surfen ohne Schuhen genießen. Aber jetzt vor allem, wenn man irgendwie startet und noch nicht so wirklich weiß, wie die Welle tickt, und wo man aufpassen muss, ist es schon auf jeden Fall eine starke Empfehlung.
Was würdest du sagen, ist sonst bei euch definitiv zu beachten? Gibt's Vorgaben oder kann man theoretisch mit Boardshorts reinspringen, wenn man der abgehärtete Typ ist?
Ich glaube, das ist eher eine Sache, die man nicht erwartet, aber zum Beispiel Schwimmwesten oder Prallschutzwesten sind verboten. Ansonsten darf man eigentlich alles machen. Das hat eher den Hintergrund, das, was ich meinte mit der Second Hydraulik, da muss man eben runtertauchen, weil die Strömung unten am Flussgrund einen sozusagen raustreibt. Und wenn man das nicht kann, weil man zum Beispiel eine Weste anhat, an der Oberfläche hängt, dann hängt man halt eine Strömung drin und kommt da nicht raus. Deswegen ist das so das Einzige, was verboten ist. Aber ansonsten kann man eigentlich, ja, mehr oder weniger surfen, wie man will. Boardshorts geht auf jeden Fall klar, also wird auch schon gemacht. Mhm. Kann halt mal, wenn man dann von der Strömung mit Grundkontakt hat, ist natürlich sehr schnell auch mal unangenehm.
Und sonst empfehlungsmäßig, also Leash ist beim Riversurfen ja auch immer so ein Thema, was diskutiert wird. Da haben wir ja auch in der nächsten Folge einen Gast, der auch ein Leash-Belt erfunden hat, der halt Probleme mit der Leash beheben soll, wo es tatsächlich durch die Leash beim Surfen gefährlich wurde. Wie sieht das in Hannover aus? Ist Leash-Pflicht auch nicht dann? Kann man sich auch aussuchen?
Nee, ist keine Leash-Pflicht. Also allgemeine Empfehlung ist natürlich Neo-Schuhe und Helm, sage ich jetzt mal. Und außerhalb davon haben wir Leashes quasi, also mit einer regulären Leash darf man nicht bei uns surfen. Wir haben eine Regel im Verein, dass da quasi so ein genanntes Quick Release drin sein muss. Also einfach eine Vorrichtung, die bei einer Kraft, glaube ich, von 20 Kilo, also wenn mehr als 20 Kilo dran ziehen, auslöst. Da sprichst du ja wahrscheinlich nochmal mit Heiko drüber, was er jetzt da entwickelt hat. Also er hat jetzt eine Vorrichtung eben entwickelt, die man in die Leash reinbauen kann und die eben bei dem entsprechenden Zuglast sich öffnet. Wir haben zum Beispiel Leashes mit Magneten, die, wenn man eben Zuglast von 20 Kilogramm drauf hat, dann entsprechend auslösen. Das soll ja einfach verhindern, falls mal die Leash sich irgendwo verheddert, also irgendwie sei es mal im Kicker oder im Stein, im Fluss, ist ja noch relativ wenig. In anderen Wellen könnte es ja sogar mal ein Ast sein, ein großer Ast oder Stein in einer starken Strömung, sind noch viel, viel gefährlicher als jetzt langsam fließende Leinewelle. Dass es einfach löst und man dann nicht in der Strömung mit Fuß unten gefangen hängt und dann gar nicht drankommt, um auch die Fußfessel zu öffnen. Deswegen haben wir eben eine Vorrichtung eingebaut in den Leashes, die eben bei zu viel Zug einfach auslöst.
Mhm. Fabi, du bist meistens ohne Leash unterwegs auch, glaube ich, ne? An deinen Flüssen, wo du aktiv bist. So würde ich dich jetzt einschätzen.
Ja, insgesamt. Ja, ich surf ja auch mehr ohne Leash. Also ich hasse Leashes. Also wenn es irgendwie zum Vermeiden ist, hasse ich Leashes eh auf den Tod, also auch mehr so. Von dem her, ich surf eigentlich immer ohne Leash, weil ich habe mir das so angeeignet, dass ich, wenn ich merke, es geht irgendwie nimmer oder ich bin irgendwie kurz vorm Failen, dass ich mein Board irgendwie entweder so, man kann das irgendwie so wie so drüber schnippen über die Welle und fangen dann und dann so auf dem Bauch weiter oder man kann einfach hinten raus surfen. Von dem her irgendwie, ich verliere mein Board eigentlich fast nie. Bis selten. Ich finde tatsächlich irgendwie, ja, aber ich, wenn man halt irgendwie dann was versucht oder so, ist es immer schon mal ganz nice, eine Leash zum haben, muss ich sagen, wenn man irgendwelche Tricks oder Manöver versucht. Deswegen finde ich das eigentlich ganz smart mit diesem Magnet oder mit diesen ganzen Sollbruchstellen oder was es da immer alles gibt.
Ja, das mit dem Rausgehen ist ja auf jeden Fall eine Sache auch, wo man, ich sag mal, gewisse Fähigkeiten schon braucht auf der Welle. Also vor allem am Anfang alles, da ist das ja nicht so, dass man kontrolliert absteigen kann. Gibt ja irgendwie manche Leute, wenn man den beim Surfen zusieht, also Quirin gehört ja dazu, der geht ja auch immer auf dem Board eigentlich aus der Welle raus, fällt jetzt auch so gut wie gar nicht. Aber wenn man, ich sag mal, noch nicht so weit ist, dass man das kontrolliert machen kann, dann ist das natürlich nicht so angenehm, wenn das Board dann den Fluss runtergeht. Also bei der Leinewelle ist es so, dass man dann relativ schnell auch an sehr, sehr flache Bereiche kommt. Also wenn man Glück hat, ist noch so viel Wasser, dass man sich da minimal drüber gleiten lassen kann. Aber ganz oft ist man dann erstmal schön 300 Meter, während man seinem Board hinterherläuft, bis es dann wieder in tieferes Gewässer kommt, wo man es dann auch irgendwie einholen kann. Dann ist es schon ganz nützlich, wenn man eine Leash hat. Oder auch jetzt mit der Second Hydraulik. Und wenn das Board mal hängen bleibt, eine richtig schön einmal gegen die Wand, zweites Mal gegen die Wand, drittes Mal gegen die Wand. Ist schon ganz gut, wenn man eine Leash hat und das Board da auch einfach rausziehen kann. Klar, wird immer seltener, dass man das braucht, je besser man wird, aber manchmal ist es dann doch ganz gut.
Ja, also ich kann ja jetzt nur vom Meersurfen reden, da bin ich aber doch immer ganz froh, dass ich meine Leash dann habe, wenn mal irgendwas ist, also auch gerade wenn du, allein schon wenn es dir mal abgeht oder mal irgendwo ein Mega-Freak-Set kommt und du notfalls immer noch mal den Chicken Dive übrig hast, wenn keiner hinter dir ist, dann ist so eine Leash schon nicht schlecht.
Da vielleicht ganz kurz, ich muss echt sagen, seitdem ich ohne Leash surf, aber mehr, habe ich einfach so viel mehr Control fürs Board. Man muss das einfach mal den Schritt wagen, weil man geht dann gar nicht in diese Sets rein, beziehungsweise geht, glaube ich, anders ran, auch im Fluss. Ich muss echt sagen, mir hat das im Fluss so viel geholfen. Am Eisbach bin ich immer mit Leash gesurft und dann habe ich angefangen, andere Wellen zum Surfen, wo Leash halt nicht so empfehlenswert ist. Und das hat mir so viel geholfen, weil ich irgendwie viel mehr überlegt habe, wie gehe ich ran, wie bekomme ich mein Board wieder, wie surfe ich safer. Irgendwie, ich weiß auch nicht, wenn man ein Leash dran hat, tendiert man immer zum Scheiße machen. Also ich zumindest. Aber ja, nur so am Rande irgendwie so.
So, ja. Die Aussage kenne ich von Helm, dass Leute bei so einer Welle sagen, sie ziehen keinen Helm an, weil sonst werden sie dumm und passen nicht mehr auf sich auf.
Nachvollziehen kann ich das Argument. Also gerade mit der Leash ist es mit Sicherheit so, wenn du immer diesen Backup hast, dass das Brett nicht weg ist, ja, dann wirst du da schon mal leichtfertiger, glaube ich auch. Ja, also, kann man gelten lassen, ja. Die so, sämtliche Ausrüstung, die man sonst braucht, kriegt man auch bei dir im Surfshop? Alles, was für das persönliche Wohl erstmal da ist?
Alles außer tatsächlich Neoprenmaterial. Mhm. Da haben wir mal ganz zu Anfang entschieden, dass wir uns das da nicht dran beteiligen. Ist einfach, ja, sehr viel Material auch wieder, was man dann einfach hat. Das ist saisonal, das heißt, das ist auch irgendwie dann immer mit hohen Rabattschlachten am Ende der Saison verbunden. Und natürlich ist es auch so ein Ding, wo man sich ganz gerne als Kunde mal 3 Sachen bestellt, 2 zurückschickt, davon 1 eventuell irgendwie nicht mehr ganz so gut. Und dann ist das einfach, ich sag mal, ja, im Vertrieb relativ undankbar, wenn man dann nicht so große Mengen hat, dass das irgendwie hinfällig wird.
Mhm. Ja. Ja, nee.
Aber ansonsten haben wir wirklich von Boards bis, ja, Accessoires und alles dabei.
Mhm. Und wie sieht's aus, wenn ich hinkomme als noch ungeübter ohne Ausrüstung? Also ein Brett, habe ich schon gesehen, kriegt man auf jeden Fall geliehen. Sonstige Ausrüstung dazu, ist das auch in der Leihe mit enthalten oder kann man das dazu buchen?
Nee, wir haben tatsächlich nur Bretter, keine Neoprenanzüge, weil das schaffen die meisten Leute auch, wenn sie es wirklich ausprobieren wollen, dass sie sich von Leuten mal leihen. Genau, und dann das dann auch wieder, muss man so viele Größen haben und alles und würde wahrscheinlich dann auch nur im Sommer gehen, weil man einfach keine 6-5er Neoprenanzüge, ich sag mal, auf so viele haben kann. Nee. Deswegen haben wir entschieden, eigentlich nur Boards. Kann man eigentlich bei uns auch direkt neben der Welle leihen. Also Nino, der es mit mir zusammen macht, wohnt direkt in der Nähe und gibt es dann viel raus.
Ja, okay, cool. Also sowas wie Helm oder sowas dann auch nicht. Das müsste man dann sich anders besorgen.
Ja.
Mhm. Ja, cool, stimmt. Also der Shop ist ja auch direkt nebenan. Das heißt, also dein Kumpel Nino kommt dann einfach auf Abruf vorbei und macht den Shop auf, so ungefähr, und gibt was raus, ja.
Ja, das muss man ein bisschen sehen. Also wir haben quasi keinen physischen Shop.
Ah, okay.
Sondern eigentlich so Bestellungen kommen bei uns per WhatsApp oder, ich sag mal, Discord-Kanal rein. Das ist so, was wir bei uns in der Deine Welle Community nutzen oder eben einfach online und die holen es dann bei uns sozusagen ab. Mhm. Wir bringen es mal bei Gelegenheit die Welle dran. Einen tatsächlichen Shop haben wir jetzt nicht.
Siehste, wollte ich noch fragen. Ich hatte nämlich gerade geguckt vorher und dann hatte ich bei auf dem Shop auf die Google-Koordinaten geguckt und dann kam Google Street View und aber tatsächlich ist das genau so, dass da eine Ladenzeile ist und da ist genau ein weißer LKW, der davor steht und ich nahm tatsächlich an, dass dahinter der Shop wäre. Aber ich habe auch schon sowas gelesen gehabt, dass es halt auf Abruf abzuholen ist. Und ist ja also auch ein smarter Ansatz auf jeden Fall. Dass man das so löst, dann stehen die Sachen quasi im Keller bei euch so ungefähr.
In verschiedensten Räumlichkeiten. Ich habe 1,5 Jahre lang irgendwie Surfboards bei mir im Zimmer gehabt, teilweise dann irgendwie 20 Stück, die in Kartons ausgepackt, wie auch immer, an einer Wand standen. Inzwischen haben wir das irgendwie mehr verteilt. Ja, und dann gehen wir es einfach direkt raus. Vielleicht mal in ferner Zukunft werden wir mal einen Laden haben, aber das muss halt auch passen, das muss halt relativ in der Nähe von der Welle sein.
Ja.
Ja, aber man darf natürlich dann auch nicht zusehen, dass man nur für die Miete den ganzen Monat arbeitet, was dann natürlich vor allem bei der Lage von der Welle auch mit der Innenstadt schwierig ist. Deswegen haben wir gesagt, ja, erstmal so und bis jetzt funktioniert das eigentlich auch super.
Ist eigentlich sehr, ich würde sagen, modern, so der Ansatz, ne? Dass man eben kein teures Ladenlokal dafür mietet, wo die Mieten in der Innenstadt kann ja nur teuer sein da. Und dass man es dann erstmal so löst und ja, wer weiß, was draus wird, wenn Hannover erstmal so eine Surfhauptstadt des Nordens geworden ist.
Ja, man darf ja auch nie vergessen, dass wir das beide noch nebenbei machen. Und naja, und jetzt nicht beide Vollzeit irgendwie mit dem Surfshop zur Zeit verbringen. Wenn das so wäre, dann wäre es wahrscheinlich nochmal ganz anders. Aber ja, wer weiß. Also bis jetzt, was so Veranstaltungen angeht, sind wir zumindest ganz gut dabei. Mit irgendwie letztes Jahr deutsche Rapid Surf Meisterschaft, dieses Jahr Rapid Surf League Finale. Ja. Das ist ja dann schon immer doch ganz gut.
Schon mal Standing, ja.
Ja, wird immer groß aufgefahren.
Ja, absolut, ja. Ja, wir finden auf jeden Fall sympathischer und sinnvoller Ansatz, unterstützenswertes Unternehmen, warum wir auch die Idee hatten, uns mit Piet und Nino einfach ein bisschen gegenseitig zu unterstützen. In diesem Sinne begrüßen wir den Rapid Surf Shop heute in unserem Partnernetzwerk. Mit Klick auf den Link in unseren Shownotes und der Nutzung des dabei stehenden Rabattcodes SurfPodcast erhältst du 10% aufs Sortiment vom Rapid Surf Shop, mit Ausnahme von Surfbrettern. Das liegt ganz einfach daran, dass die Marge bei Surfbrettern sehr niedrig ist und die beiden da schon den maximal günstigsten Preis an euch weitergeben. Tipp also, kauft euer Surfboard trotzdem im Rapid Surf Shop und schaut dabei einfach, was ihr sonst alles braucht, und auf sämtliche Ausrüstung drumherum erhaltet ihr 10%. Außerdem unterstützt ihr uns als Podcaster-Team, da wir eine Provision für das Ganze erhalten. Ich bin gespannt, ob das bei dir als Hörer oder Hörerin auf Interesse stößt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und du wirst demnächst vom Rapid Surf Shop öfter mal was in dem Werbeblock hören. Zum Ausrüstungspunkt Surfbrett und Surfbrettkauf bist du natürlich auch bei Fabi und Time Machine Boards an der richtigen Adresse. Fabi shaped dir auch dein persönliches Rapid Surf Board, beziehungsweise er geht auch mit einem Shape demnächst so ein Stück weit in Serie. Dazu wird auch bald mehr im Podcast kommen. Natürlich also auch eine gute Option, um den erstmal wichtigsten Gegenstand der Surferinnenkarriere zu erhalten. Ja, ansonsten natürlich wieder ein herzliches Danke an Markus von Freaks of Fashion. Er ist wieder meiner spontanen Aufforderung und meiner fixen Idee eines Titelbilds für die heutige Episode gefolgt. Idee war ein vollgepanzerter Ritter, der übertrieben gut geschützt zum Surfspot kommt. Schaut mal bei Markus auf freaksoffashion.com und seinem Instagram-Account vorbei. Zu empfehlen im Moment auf jeden Fall der Kalender fürs nächste Jahr und natürlich weiterhin die Free Paul Watson Aktion zum Schutz der Wale im Ozean und zur Unterstützung der Paul Watson Foundation um die Freilassung ihres Gründers und des Sea Shepherd Gründers Paul Watson zu erreichen. Wer die Folge dazu noch nicht gehört hat, geht gerne mal 2 Folgen zurück. Da habe ich intensiv mit dem Tom von der Paul Watson Foundation über die aktuellen Geschehnisse auf Grönland beziehungsweise in Japan gesprochen. Wichtiges Thema, unbedingt anhören und die Petition Free Paul Watson unterzeichnen. So, das soll es auch gewesen sein. Weiter geht's mit der Folge.
Werbung Ende.
Was mich noch interessieren würde, wir haben jetzt ja schon über einige Aspekte gesprochen, wo der Surfer, die Surferin selber geschützt wird. Aber das Brett selber ist ja nun beim Riversurfen auch nicht gerade das verschonteste Gegenstand aller Zeiten, sage ich mal. Und ich habe von Fabi schon sehr viel gehört, was der so bei seinen Boards alles einbaut und um die Rails irgendwo drum macht und die Nose irgendwo hiermit verstärkt. Ihr habt im Shop auf jeden Fall da ein paar solide Klassiker, glaube ich, im Angebot, die man dafür benutzen kann, ne? Was empfiehlst du, um so ein normales Riversurfboard einfach mal sicher zu machen für, sagen wir mal, die Leinewelle?
Also erst, was ich allen empfehle, die ein Hardboard sich zulegen, ist ein paar YouTube-Videos zum Shapen und Reparieren sich anzuschauen, weil selbst mit Schutzmaterial bleibt es eigentlich nicht aus, dass man öfters repariert. Aber natürlich, wenn man das irgendwie ein bisschen hinauszögern will, gibt es verschiedene Sachen, also Klassiker sind irgendwie der Nose Guard, also quasi einfach was vorne, weil die Nose ist irgendwie auch das, was so am meisten Schaden nimmt und am öftesten irgendwie repariert werden muss. Da gibt es ja irgendwie
taugt der was?
Hawaii. Ja, auf jeden Fall. Also schon, da muss man schon richtig gegen hämmern, dass der mal durch ist. Da gibt es ja auch da verschiedene Größen. Gibt irgendwie kleinere Größe, der ist mal schneller, und dann gibt es auch diese Longboard-Dinger, wenn man die bisschen noch anschneidet und alles, dann passen die auch auf spitzere Surfboards und dann hält das eigentlich schon ziemlich viel aus, wo man dann, ich sag mal, das ist so ein bisschen Gefühl, ob man es haben will oder nicht, ist jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung. Nino empfiehlt das zum Beispiel immer, Rail Saver und Tailguard. Tailguard ist einfach, ja, ich sag mal, das, was so am zweitmeisten Schaden nimmt, aber muss nicht unbedingt, ist nice to have. Und das zweite ist so Rail Saver, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich sag mal, bei neuen Boards kann man sich das überlegen. Das hält sich ja auch und hilft, dass man da 3-4 Mal vielleicht weniger reparieren muss. Aber irgendwann, wenn es dann mal soweit ist und man Schaden drunter hat, dann ist ein Rail Saver auch einfach nicht mehr so angenehm, weil der, zumindest der verkauft wird von RS Pro, hat einen Kleber, der leider Rückstände hat. Und zumindest danach leidet auch die Optik vom Board, wenn man den mal abgenommen hat.
Boah, ich muss sagen, aus Shapers Sicht, also ich repariere ja tatsächlich auch echt oft Bretter und diese Rail Saver ist halt voll der Horror, weil diese erstmal der Kleber irgendwie zur Hälfte haften bleibt. Man ist irgendwie so 2 Stunden lang beschäftigt, den scheiß Kleber runter zum Kratzen. Und ich muss sagen, es ist auch voll blöd, weil man halt gar nicht partiell reparieren kann, weil man muss halt entweder den ganzen Rail Saver runterknallen oder muss den halt irgendwie einschneiden und da so einen kleinen Stripe wegnehmen, aber dann hat man danach da nichts mehr dran. Ja, das ist tatsächlich so eine Sache, da bin ich auch mega zwiegespalten. Ich bin da echt mittlerweile mehr Fan von irgendwelchen Ray-Konstruktionen und das einfach ein bisschen raus zum Zögern so. Ja. Oder was ist da deine Einstellung?
Also Railsaver, ich sag den Leuten, wenn sie ein neues Board haben, dann können sie drüber nachdenken, einfach weil es halt dann doch am Anfang das irgendwie länger hält. Aber spätestens, wenn man ein gebrauchtes Board hat oder alles, dann nicht mehr. Wie du schon sagst, die Rückstände, wenn man die sogar weglöst, chemisch, dann darfst du direkt den Hotcode wieder neu aufbringen. Weil die Lösungsmittel, die dafür geeignet sind, leider auch ja das Board mitnehmen. Genau, das ist so wirklich die Sache, die halt so zweischneidiges Schwert ist und seine Vor-, aber auch ganz klar seinen Nachteil hat, während halt bei den Noseguards und Tailguards das eigentlich relativ easy. Da muss man halt nur zusehen, dass man irgendwie die durchsichtigen hat. Also es gibt ja auch irgendwie von anderen Herstellern dann Sachen, aber die sind dann meistens irgendwie weiß oder schwarz. Und da sieht man halt nicht, wenn man mal einen Schaden doch drunter hat und das dann halt nicht erkennt, dann läuft das Board voller Wasser, weil man irgendwie noch 10 Stunden weiter surft, nachdem man doch mal einen Schaden hat. Das ist dann halt ärgerlich. Deswegen, wenn man halt sowas macht, würde ich das vor allem sagen, die durchsichtigen.
Ja, das ist ja ein bisschen dumm, stimmt. Ja.
Aber genau aus dem Grund finde ich eine wichtige Sache, die man auch mal erwähnen kann, deswegen empfehle ich einfach nur PU-Boards im Fluss. Also es gibt ja viele Leute, die irgendwie sparen und sich dann so EPS-Planken kaufen und das EPS ist halt quasi ein Schwamm. Bei einem PU-Board quasi, das zieht ja kaum Wasser, da hast du ja quasi zieht ja nahezu gar kein Wasser, deswegen ist das irgendwie dann ganz smart. Deswegen dachte ich tatsächlich oft schon über diese Noseguards auch nach. Hab nur noch mit niemandem Quatsch, der den je benutzt hat, deswegen finde ich es gerade ganz cool, dass du das irgendwie gar nicht so schlecht findest.
Ja, korrigiere mich falsch, aber es ist nicht andersrum, dass PU eher tendenziell zieht als EPS?
Nee, EPS ist grobporiger. Ja. Das EPS zieht mega viel Wasser. Das merkt man direkt. Und der PU ist richtig feinporig und zieht dadurch eigentlich nahezu gar kein Wasser. Aber google das kurz.
Da habe ich mich jetzt direkt geoutet, dass ich bei den Boards auch gar nicht so tief drin bin. Du als Shaper auf jeden Fall nochmal deutlich mehr hast.
Google das gern kurz, bevor wir es da irgendwie, aber ich bin zu 99,9% sicher, weil zum Beispiel Gavin nimmt ja nur PU auf.
Ja, ja, du hast recht.
Ja, ja, weil das hat was mit der Porendichte zum tun, weil EPS hat mega viel Luft zwischen den Körnchen, das ist ja wie ein Styropor. Du hast ja quasi wirklich da mega viel Space und das zieht sich so rein. Mein aktuelles Riverboard, das ich surfe, ist tatsächlich aus EPS, weil ich das aus einem alten Foamy bastelt habe. Und wenn ich da immer eine Macke habe, ey, ich muss das eine Woche lang trocknen und da kommt echt so, keine Ahnung, 200 Milliliter Wasser raus. Da stelle ich immer so einen Kübel drunter und das läuft einfach und läuft, das ist so hart.
Ja, wenn da mal so ein Board voll ist, ist das schon auf jeden Fall super anstrengend, das trocken zu bekommen, vor allem, wenn man dann halt mal im Winter surft.
Ja.
Ja. Ist ja nicht so, dass man irgendwie schön in der Sonne irgendwo ist, wie so am Meer, wo das dann auch schnell trocknet, sondern...
Ja, das sind auf jeden Fall die Feinheiten im Board. Da gibt es sicherlich auch große Unterschiede. Ansonsten, wie ist so das, ich frage jetzt mal so ganz, weil ich in diesem Bereich halt immer noch sehr wenig drin stecke. An der Leinewelle, was werden alles für Boards gesurft? Welche Größen von bis sind da wirklich im Einsatz?
Also quasi die kleinsten Größen sind so die 5-1er. Das ist dann natürlich bei den leichten Frauen, aber das Größte, was von den Männern gesurft wird, so regulär ist so 5-7. Ganz selten nochmal, ich glaube, ein oder zwei 5-9er Boards sind auf der Welle. 5-8er, aber Klassiker ist irgendwie so 5-5. Aber da muss man auch sagen, dass wir irgendwie natürlich noch eine sehr junge Szene sind, die sich auch noch sehr viel ausprobiert. Also jetzt auch niemand da, der schon seit 15 Jahren irgendwie surft und dann weiß, ja, mach das mal so und empfiehlt das. Und dann also noch sehr viel ausprobieren auch einfach und schauen, was irgendwie hier gut funktioniert.
Boah, das ist gerade voll dankbar, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass River Surfer so eingefahren sind in ihre kurzen Zahnstocher und irgendwie nie drüber hinausdenken, dass man auch mal irgendwas Cooles surfen kann. Weil ich surf aktuell so ein Mini-Simmons, das total freaky ist und ungefähr keinen Rocker hat. Und alle sagen, das kann man doch nicht surfen. Und das geht doch gar nicht, da spitzelt die Nose ein, die hat gar keinen Rocker. Also ich surf alles damit. Und das finde ich irgendwie ganz cool, dass du das sagst, dass ihr noch eine junge Szene seid und dass man da noch viel experimentieren kann. Das ist ein schöner Satz.
Ja, also ich finde gerade eher die Tendenz, dass es wieder zu größeren Boards geht. Also wenn man sich jetzt auch mal anschaut, was sie halt irgendwie bei den Contests fahren, sind ja fast alle irgendwie bei 5-7, teilweise 5-8. Also ja, Lenny Beinhold, glaube ich, Katana 5-7. Und auch ja, Niki Marusa hat ja auch irgendwie größeres Surfboard, was er da hatte. Ich weiß gar nicht, was er hat. Da müsste jetzt Telefonjoker ziehen und hier unsere Cracks anrufen. Die könnten
ich glaube 5-8, oder? Ja. Ich glaube 5-8, das surft, meine ich, Mighty Otter, oder?
Hat. Also ja, er surft, aber hat ja jetzt irgendwie lange Contestpause auch gemacht.
Ja, aber der hat, glaube ich, ein 5-8. Ja, ich surf auch 5-5 mittlerweile. Ich habe auch angefangen mit 5-3. Jetzt 5-5. Und ich finde, diese Tendenz zu den längeren Brettern tut dem Style im River mega gut. Ich finde es voll geil, dass die Leute irgendwie erst da anfangen, wegzugehen von diesen kurzen Zahnstochern. Das ist sehr schön.
Also ich glaube, das hatten wir nur ganz am Anfang super kurz, aber dann sind alle eigentlich auf 5-5 so umgestiegen. Also ich weiß von den Männern, dass er irgendwie die wenigsten noch ein 5-3er, also mir fällt irgendwie spontan eine Person ein, die ein 5-3er fährt. Ist natürlich auch nicht irgendwie aussaggebend. Ich habe ja nicht Überblick über alle, aber das ist schon Klassiker, ist eher 5-5. Zumindest bei den Hardboards. Bei den Softboards ist natürlich was ganz anderes. Da kannst du einfach, weil du irgendwie auch mehr Auftrieb hast und irgendwie die Klassiker nur 5-0, 5-2 sind. Basta hat jetzt seinen 5-5er, aber das ist halt so ein Flugzeugträger. Dass man das in die Kurve bekommt, da muss man halt auch irgendwie schon 80 plus Kilo auf jeden Fall easy auf die Waage bringen. Ansonsten ja, steht man an der Ecke und vergibt sich dann auf die andere Richtung. Da ist es natürlich kleiner.
Wenn man bei euch ein Board erwerben möchte, dann erreicht man euch einfach auch telefonisch und ihr gebt eine Boardberatung für die jeweilige Person, so nach welchem Level sie gerade sucht, so ungefähr?
Ja, also man kann uns natürlich einfach anrufen, wenn man auch braucht. Die meisten sind tatsächlich so, dass sie irgendwie schon wissen, welches Board sie haben wollen, weil sie auf der einfach gesurft haben, schon auf der Welle. Mhm. Es geht einfach noch sehr, sehr stark. Das, was andere surfen, wird auch natürlich dann getestet und dann finden die Leute das, was ja für sie funktioniert. Weil man muss ja auch ganz einfach sagen, also da tue ich mir selber bei der Beratung immer schwer. Klar kann man sagen, okay, das ist wahrscheinlich für dich geeignet, von deinem Skill-Level her, von Gewicht her und. Also sind ja die Fahrstile und doch auch die Fähigkeitsstufen noch so unterschiedlich und auch was die Leute wollen, dass man ihnen irgendwie ja zwei sehr unterschiedliche Boards geben kann oder auch zwei sehr ähnliche Boards, die mit dem einen irgendwie super klarkommen, mit dem anderen gar nicht. Deswegen ist es wirklich das Einfachste, die Leute mal auf den Boards fahren zu lassen.
Ja. Naja, gut, klar.
Und habt ihr dann eine gewisse Auswahl auch an den Brettern, die ihr vertreibt, dann quasi als Leihbretter, dass das möglich ist?
Ja, also wir haben halt vor allem auch Surfboards, die auf der Welle sowieso schon gefahren werden. Einfach, weil es schwierig ist, irgendwie was anderes auf der Welle. Aber wir haben auch ein paar Testboards jetzt, die jetzt wieder reinkommen, die man dann testen kann und sich dann auch direkt kaufen kann. Zumindest von einer Marke kommt das jetzt. Ja. Mhm. Das ist natürlich halt auch immer ein Investment, also bis man so ein Surfboard, was man irgendwie als Testboard hingestellt hat, mal wieder rein hat, da muss man auch schon wieder ein paar andere Surfboards verkaufen, auf jeden Fall.
Ja, wenn er es online macht, ich habe auch gesehen, es gibt auch die Möglichkeit, sich Custom Boards shapen zu lassen, ne? von Noah Surfboards und von
River.
River, genau.
Ja, dann nehmen wir eigentlich mehr oder weniger nur den Auftrag entgegen und leiten das dann sozusagen weiter. Mhm. Und ja, die machen das dann unter sich aus. Also da sind wir wirklich nur Vermittler und haben selber damit gar nichts zu tun, weil letzten Endes muss man sagen, dass die Jungs und Mädels dann natürlich auch noch viel besser sind in dem, was sie tun, das besser einschätzen können und ja, direkt dann einfach in Austausch gehen können. Das ist einfacher, als wenn wir da irgendwie noch dazwischen hängen.
Ja, ja. So, aber grundsätzlich ist man bei euch eigentlich sehr gut aufgehoben. Wenn man alles, was man rund ums Riversurfen braucht, kann man bei euch bestellen. Ihr kommt dran und könnt das entsprechend weiter verkaufen. Also alles von gerade Safety Equipment über Bretter und Leash und was nötig ist, ist bei euch im Sortiment.
Also mir fällt, glaube ich, auch gerade nichts ein, was so fehlen würde. Sonst würde ich, glaube ich, mal schauen, wo ich das herbekomme. Mhm. Wir schauen natürlich auch immer weiter, so was man noch hinzufügen kann. Irgendwie viele Leute sagen uns dann auch, hey, könnt ihr nicht das, ich sag mal, reinnehmen, weil die es irgendwie brauchen. Dann cool finden, wenn sie halt auch easy in Hannover bekommen. Aber ansonsten ist natürlich immer viel auf schauen, ob man nicht irgendwie eigene Produkte noch irgendwie hinzufügen kann, irgendwas findet, was so kleinere Sachen, die man mal hier und da findet. Ansonsten ist ja schon alles irgendwie relativ gegeben.
Ja, spannend auf jeden Fall, gerade so unter dem Aspekt, dass ihr wirklich die Ersten seid, die dann eigentlich wirklich einen reinen Rapid Surf Shop habt. Ne? Denn bisher sind alle, wo man irgendwas bekommt, eigentlich eher aufs Meer ausgerichtet und haben dann auch mal einen Riverboard stehen. Von daher finde ich auf jeden Fall schon mal recht, irgendwie auch recht vertrauenserweckend, so mit dem Homespot Leinewelle, was ja nun auch einer der ersten künstlichen Spots ist. Also ja, cooles Ding auf jeden Fall.
Ja, wobei man ja sagen muss, man halt ja schon irgendwie auch welche, also Surfshops, die irgendwie in ihrem Surfmaterial zumindest sehr stark ausgerichtet sind auf Flusswelle, jetzt auch mit Surf Life Balance in Nürnberg oder Santo Loco in München. Ja, die haben ja da auch sehr gute Auswahl. Ja, die haben halt auch nebenher noch dann mit Santo Loco jetzt irgendwie Snowboard-Sachen, Surf Life Balance noch viel im Kitesurf-Bereich, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Wir haben halt gesagt, okay, wir bleiben einfach dabei, gehen dann nicht noch weiter weg. Und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen.
Jawohl.
Bis jetzt läuft es eigentlich.
Fabi, hast du noch was auf dem Schirm, was wir noch?
Oh, ich überlege gerade, ich war gerade voll am Tagträumen. Ich habe mich gerade in die Welle irgendwie reinträumt. Ich habe gerade gesagt, okay, ich muss die Welle mal auschecken.
Ja, komm vorbei.
Das würde ich sagen, lassen wir direkt drin auch im Gespräch.
Ich habe eine ganz kurze persönliche Frage. Was für Bretter vom Shape her wird denn dort gesurft? Also ist es irgendwie, muss das Tail irgendwie breit sein, weil die tendenziell ein bisschen schlechter trägt? Oder ist es irgendwie, braucht man irgendwas, irgendeinen speziellen Aspekt, was das Brett ausmachen soll in deinem Sinne? Also es ist einfach nur ist auch einfach aus persönlichem Interesse.
Nee, gar nicht so. Also Klassiker sind tatsächlich diese, also Stash ist so, ich sag mal, Standard. Und auch, wir haben hier eben eine Person, die selber welche auch aus China importiert. Die haben auch mehr oder weniger alle gleiche Shape wie Stash. Kommt aber natürlich auch drauf an, in was für Bedingungen man surft. Jetzt, wenn es schwächer ist, hilft es natürlich, wenn es ein bisschen breiter ist und ein bisschen mehr Auftrieb hat. Während, wenn es halt ja, stärker ist, dann geht es auch ein bisschen schmaler.
Wenn es ballert.
Ja, aber ich sag mal so, wir surfen jetzt auch die absolute Untergrenze am Durchfluss, irgendwie mit 19er Breite. Das geht schon alles.
Ja, ist gut. Das ist mega gut. Also das ist ja eigentlich fast Eisbach-Niveau von der Power her. Da ist ja eigentlich auch nicht so powerful im Großen und Ganzen. Die meiste Zeit vom Jahr. Da surfe ich eigentlich auch mal in Richtung 19 Breite oder so. Irgendwas mit ein bisschen Float.
Ja, wir beten gerade tatsächlich oder hoffen auf Regen. Lässt jetzt sehr lange schon auf sich warten. Eigentlich sind wir jetzt im Winterbetrieb bei der Welle. Also quasi, wir haben zwei verschiedene Wasserdurchlässe von Stauzielen, die so gesetzlich vorgegeben sind. Das heißt, wir haben einmal einen Sommerbetrieb, einmal einen Winterbetrieb. Und eigentlich ist im Winterbetrieb immer auf der vollen Breite, sozusagen über 3 Module und im Sommer nur über 2. Und dann eigentlich im Winter mit Regen immer auch halt mit richtig Power. Das lässt jetzt gerade noch ein bisschen auf sich warten. Da hoffen wir, und dann ist eigentlich die Wintersaison wieder voll am Laufen. Und ja, jetzt gerade ist das wirklich sehr finnfreudig, also reinste Materialschlacht, was das angeht. Und ja, üben mit wenig Druck, sage ich jetzt mal.
Ey, aber wir kämpfen aktuell mit dem gleichen Problem. Also ich habe die letzten 2 Wochen, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viele Sets Finn kaputt gemacht. Das ist abartig, ey, ich bin ohne Scheiß, ich muss echt beichten. Ich bin mittlerweile, ich habe mir echt so bei Temu so Billigfinnern bestellt. Einfach, weil es mir so auf den Sack geht, die ganze Zeit geile Finnen zum Kaufen, zum kaputt machen. Also da muss ich echt irgendwie meine Sünde gestehen mittlerweile. Das ist krass, ja, aber der Regen lässt auf sich warten. Ich warte auch schon lang, dass die Pegel steigen, dass wir mal wieder ein paar geile Wellen hier surfen können.
Das ist aber auch wirklich so ein Ding, da ist noch wirklich viel Luft nach oben, ne, bei den Finnen im Riversurfen, wirklich, ne. Das hört man ja so oft, oder man sieht auch immer die Bilder von dem, hier der eine Instagram-Account, die so Fundstücke am Eisbach, da ist ja fast jede Woche hier wieder 6, 7 Finnen aus dem Flussbett geholt, und da ist noch kein Kraut gewachsen, dass das mal irgendwie verbessert wird, dass die Dinger einfach doch fester dran sind oder was weiß ich, was da möglich wäre.
Naja. Ich muss sagen, ich bin immer froh, wenn die Dinger reisen, weil da ist mein Finplug noch drin. Also das ist auch der Grund, warum ich echt immer noch, wenn wenig Wasser ist, Plastikfinnen surf, weil ich, das ist für mich meine Sollbruchstelle, die mein Brett saved. Und sobald dann das Wasser höher ist, dann nehme ich Glasfaserfinnen oder so. Aber ich finde, das ist eigentlich voll geil, dass die reißen, weil ansonsten muss ich die ganze Zeit Finplugs reparieren.
Ja, genau das wollte ich ja auch sagen, dass ja wirklich so ein Abwägen ist, einfach zwischen, nehme ich halt in Kauf, dass die Finne sich verabschiedet, oder nehme ich halt in Kauf, dass die Finne dranbleibt, aber wenn es dann halt mal richtig scheppert, dass dann die Finplugs sich verabschieden. Also wird ja eigentlich schon sehr oft auch irgendwie FCS1 Finnen, FCS2 Finplugs gesurft, einfach, dass es noch leichter rausgeht. Also ist halt einfach mit dem Kicker, vor allem jetzt bei der Leinewelle, wo es dann halt irgendwie nur 10, 15 Zentimeter maximal drüber geht. Also ich habe eigentlich in jedem Bottom-Turn habe ich halt Kickerkontakt. Entweder du weißt halt, dass man durchzieht und wie man da wieder rauskommt. Oder wenn man dann halt den Fehler macht, dass man versucht irgendwie ein bisschen seitlich zu gehen und es rauszudrücken, dann ist halt die Finne direkt weg. Mhm. Also ja, ist eigentlich unvermeidlich, da auch irgendwie permanent Kontakt zu haben mit irgendwie dem Grund, Kickersteine, keine Ahnung. Aber ich muss Fabi recht geben, ich weiß gar nicht, ob ich wollen würde, dass die Finne nicht bricht.
Das ist mein Safety, ich finde das voll geil. Wobei ich mittlerweile tatsächlich auch meine neuen Bretter als immer FCS2 reingemacht habe und FCS1 surf, wie du gerade sagst, weil ich das voll geil finde. Die Finne geht noch schneller raus und ich habe seitdem echt kein Problem mehr mit Finplugs. Das Einzige, was ist, dass manchmal, wenn die Finne nach hinten raus snappt, dass mir halt so mit der Spitze hinten so ein kleines Löchlein reindrückt. Aber da habe ich jetzt einfach so drei Layers Carbon hinknallt und seitdem ist da auch safe.
Dagegen hilft ja auch jetzt irgendwie ganz einfach, kurz mal das anzuritzen und mit der Zange einfach das letzte Dreieck da wegzubrechen. Dann hebelst du das auch sehr sauber raus. Oh ja. Yes. Aber ja, das ist auch immer mit dem ökologischen Aspekt fragwürdig. Also immer, wenn wir wenig Wasser haben, dann holen wir da auch Finnen ohne Ende raus.
Ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob da auch nochmal irgendwie bei Zeiten eine Innovation auftaucht, die dieses Problem irgendwie, kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie, aber wer weiß, auf irgendwelche schlauen Ideen kommen ja immer mal Leute, was man da noch tun kann.
Finn mit Leash. So eine kleine Leash an die Finn und dann, wenn die abknallt, hängt, schlabbert die da unten da so rum.
Sehr gut, ja, da haben wir es doch schon. Geil,
mit so einem Ausziehbändchen, weißt du, wo das dann auch wieder zurückholt, so, dass wenn die wieder eingeklickt ist, dass die Leash wieder weg ist. Und wenn die wieder raus snappt, dann ziehst du dieses Band lang.
Ja, genau. Patent baut sich automatisch wieder ein.
Aber auch nur mit Finnen, wo die Plugs nicht brechen unten, sondern die einfach auch immer komplett ganz mit rauskommen.
Ja, boah, das mit diesen Plugs brechen, ey. Da bin ich gerade in einer neuen Konstruktion dran, wo ich das irgendwie vermeiden will. Das ist ein großes Problem. Habt ihr das oft, dass die Plugs zerreißen?
Kommt halt drauf an. Also bei denen, wo es gut verbaut ist, sag ich jetzt mal, ist das weniger ein Problem. Das ist dann natürlich auch, wenn man halt irgendwelche günstigeren China-Bauten hat oder so, dann geht das auch mal schneller.
Kaufst du billig, kaufst du doppelt, ne?
Ist so.
Ja, es ist immer so eine Diskussion, ne? Wenn man jetzt auch mal vergleicht zu irgendwelchen anderen Sportarten wie so Windsurfen, Kitesurfen, die irgendwie ein bisschen auch bereit sind für Equipment und so neue Technologien mehr auszugeben, dann könnte man, und das beim Surfen gleich wäre, dann könnte man natürlich auch viel, viel mehr machen. Aber solange die Leute halt auch so sehr preissensibel sind und dann doch lieber die 100 Euro oder 200 Euro für Sport sparen, anstatt dass es länger hält, dann ist es natürlich auch sehr, sehr schwierig, da irgendwie viel mit neuen Technologien zu pushen. Hm. Ich glaube, da könnten jetzt die ganzen Shaper, die irgendwie versuchen, das zu pushen, ein Lied von singen, wie schwierig das ist, dann irgendwie so Verbesserungen auch monetär abbilden zu lassen, dass das überhaupt noch, ich sag mal, dann auch verkauft wird. Was ja in anderen Sportarten schon irgendwie, ich sag mal, deutlich dankbar war, wo die Ausgabebereitschaft dann auch da ist für, ich sag mal, neue Technologien und bessere Technologien.
Na, das ist ein guter Punkt.
Ja, das ist ein mega guter Call. Ja, ich hab zurzeit so einen ähnlichen Struggle. Ich habe so eine Konstruktion für mich ausgetüftelt. Ich habe es tatsächlich noch nicht geschafft, dieses Rail einzudrücken. Das ist bombensicher, aber das ist halt so aufwendig, dass es halt quasi echt teuer wäre zu verkaufen. Und jeder, wo mich fragt, ob ich das bauen kann, sage ich halt, das kostet so und so viel. Und dann sagen die, okay, nee, dann das ist mir für ein Flussbrett nicht wert, aber ich denke mir so, okay, dafür muss ich mein Brett halt nie fixen, aber naja.
Ja, genau, das ist so die Herausforderung, dass halt da dann nicht die Bereitschaft ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen und man dann lieber dann doch, ich sag mal, ein einfaches Brett nimmt und dann ein bisschen mehr repariert.
Ja, das ist.
Oder sich dann ein neues Board holt.
Das ist auf jeden Fall ein guter Call, den sich jeder, der zuhört, vielleicht mal drüber nachdenken sollte. Inklusive wir selber vermutlich auch. Abschließend vielleicht nochmal, Pete. Wie stellt es sich für dich jetzt mittlerweile dar? Du hast gesagt, du bist auch mit mehr aufgewachsen im Punkto Surfen. Hast du in Hannover dann so ein bisschen so denn mit der Leinewelle jetzt einen Ausgleich gefunden? Sind für dich beide Sportarten mittlerweile gleichwertig oder ist es schon so, dass du das Meer immer noch vermisst und das Riversurfen so ein bisschen ein kleiner Ersatz zu Hause ist?
Ich würde halt sagen, ich kann das nicht gleichstellen. Also für mich sind das halt auch, wenn man klar ist, beide Surfen, aber eigentlich unterschiedliche Sportarten. Also beim Surfen bin ich irgendwie für mich alleine im Meer und konkurriere da mit den anderen Leuten um die Welle. Oder bist du alleine da einfach nur mehr und das ist ja auch nochmal was von der Kraft her was ganz anderes, die man da hat und spürt. Ich war jetzt gerade in Marokko, in Tagazu. Da ist dann halt, danach war ich hier zurück und da hat halt 2,5 Meter Welle gefehlt. Das ist halt vom Gefühl was ganz anderes. Mhm. Wenn ich dann alleine Welle stehe und dann die meiste Zeit mit den Leuten, die vor mir und nach mir in der Schlange stehen, sozusagen geredet, das ist ja auch einfach vom Gefühl her und vom Vibe was ganz anderes. Ob man jetzt, ich sag mal, das eine für sich alleine mehr oder weniger mehr macht oder das andere mit den anderen Leuten dasteht, seine 30 Sekunden surft und dann wieder 5 Minuten mit den Leuten am Reden ist, ist einfach für mich eigentlich 2 andere Sachen, die ich mache.
Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen, ne? Denke, so siehst du es auch, Fabi, ne? Habe ich auch schon öfter mal so rausgehört.
Ja, mega. Also deswegen ist das Einzige, das für mich echt nah rankommt, wenn ich halt Hochwasserwellen surfen kann irgendwie, weil da ist irgendwie noch mehr so dieses Ich und gegen die Natur, muss ich sagen. Aber ja, ansonsten stimme ich da voll ein.
Wenn wir jetzt so um das Ganze am Ende rund zu machen, wenn du gerade die Hochwasserwelle und halt wirklich solche wilden Dinger nochmal ansprichst, wenn wir da jetzt nochmal den Punkto Safety ansprechen, würde man denn in so einer Welle noch auf mehr Sachen achten, als jetzt zum Beispiel bei einer kontrollierten Flusswelle wie der Leinewelle? Das kann man wahrscheinlich schon ein Stück weit so nennen, ne? Im Vergleich zu irgendeiner wilden Welle in den Alpen oder so.
Also da muss ich sagen, das muss wahrscheinlich Fabi letzten Endes beantworten, da ich mit wilden Hochwasserwellen eigentlich mich nicht auskenne. Mhm. Ich habe mal früher im Süden gewohnt, das war bevor ich auf Flüssen gesurft habe, aber hier im Norddeutschland gibt es eher weniger schnell fließende Gewässer, wo sich dann immer eine Welle selbst bei Hochwasser bildet. Da steht halt der Acker dann einmal komplett glatt unter Wasser, aber da bildet sich keine Welle. Aber klar, Leinewelle ist natürlich kontrolliert und wir haben ja auch einen Notaus und dass man die Welle sozusagen ausstellen kann, dass nur eine Oberflächenströmung steht. Wenn was passiert, ist man da auch schnell da. Also man muss, wenn ich jetzt sage, deutlich weniger aufpassen, das ist auch falsch. Natürlich muss man aufpassen und zusehen, dass man sich nicht verletzt. Aber es ist natürlich nochmal viel extremer, wenn man einfach weg da ist und eventuell auch nicht so viele Leute da sind, die direkt 3 Meter weiter unterhalb halt reinspringen können. Weil allein schon, wenn man die Strömungsgeschwindigkeit anschaut, jetzt bei Hochwasserwellen im Vergleich zur Leinewelle. Leinewelle ist ein Flachlandfluss. Wir haben eine schnelle Strömung genau in der Welle, weil wir den Fluss 1 Meter aufstauen. Da ist Strömung, aber ansonsten hast du das gleiche Gefälle auf den nächsten 400 Metern so ungefähr. Mhm. Das heißt, danach fließt das Wasser natürlich auch super langsam und wenn man da raus ist, ist man auch nicht sofort 300 Meter weiter unten. Das ist ja nochmal, ich sag mal, bei schnell fließenden Gewässern was ganz anderes. Ganz davon abgesehen, dass wir auch da oberhalb noch eine Wehrkante ist, auch weniger, ich sag mal, jetzt Geschiebe haben, was noch beim Wasser mitkommt, ganz zu schweigen von großen Baumstämmen. Also ganz, ganz selten haben wir das, aber das wissen wir dann schon vorher, weil die auf der Wehrkante liegt und wissen dann eigentlich den Tag, dass wir darauf aufpassen müssen. Aber wirklich relevant sind diese Gefahren nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das halt in wild fließenden Gewässern dann doch eine größere Gefahr auch darstellt. Ich weiß nicht, letzten Winter gab es dieses spektakuläre Video vom Eisbach, wo der Baum da reingefallen ist. ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, aber selbst sowas haben wir bei uns nicht. Also sowas kannst du ja irgendwie in der Natur immer mal haben.
Ja, voll. Also ich muss sagen, man muss auf jeden Fall, glaube ich, auf deutlich mehr achten in einer Hochwasserwelle, weil man muss den Spot einfach schon mal auskundschaften. Guck mal, ich gehe jetzt an die Leinewelle und ich weiß einfach, das funktioniert. Wenn ich an die Hochwasserwelle gehe, also ich bin jetzt einige Hochwasserwellen schon gesurft, ich weiß gar nicht, wie viele, müsste ich mal zählen, aber das ist halt so, ich war an dem Spot auf jeden Fall schon mal bei Niedrigwasser, beziehungsweise wenn möglich irgendwie bei Flussablass oder was weiß ich und hab mal geguckt, wie schaut denn das Ding leer aus. Und dann bin ich meistens erschrocken, was da alles drin ist. Man kann halt immer irgendwo verhängen, sich wehtun. Ich wurde schon so oft über irgendwelche, so Steinbetten drüber geschleust irgendwie und drüber gezogen, hab mir meinen ganzen Neo zerrissen. Man muss da echt aufpassen und man muss halt auch von viel mehr Planung vorab irgendwie, wo entsteht ein Kehrwasser, wo ist irgendein Wirbel, wo ist alles Mögliche. Zum Beispiel, ich surf gern eine Welle, die funktioniert leider nur so alle 2 Jahre hier. Und kann man halt nur ohne Leash surfen, aber das ist eigentlich gar nicht gefährlich, weil kurz dahinter mega das geile Kehrwasser ist, wo alles hängen bleibt. Da bleibt dein Brett hängen, da bleibst du hängen, da geht's nicht mehr weiter. Aber das muss man sich halt erstmal Gedanken machen, dass man eigentlich kurz über so ein Kiesbett gezogen wird und danach ist alles cool. Heißt, es ist gar nicht gefährlich ohne Leash, außer halt die Steine, aber naja. Kopf oben halten, dann geht's schon.
Außer halt die Steine.
Ich stelle mir das nur so ähnlich vor. Ein bisschen so wie bei Meer, man muss halt auch reinschauen, wo geht man überhaupt rein in den Fluss, wo kommt man wieder raus.
Ja.
Manchmal ist es halt irgendwie einfacher, manchmal hast du irgendwie über den Felsen rein und dann hast du da 3 Meter Kies, wo du wieder rauskommst und wenn du es halt verpasst, dann hängst du wieder in den Felsen drin.
Ja, genau, ist letztendlich das Gleiche in der Hinsicht, ne? Dann kann man beim Meer wie beim Fluss sagen, ein gutes Stück weit Erfahrung sollte man vielleicht mitbringen, wenn man in gewisse Wellen reingeht. Und sich vorher einen Kopf machen und dann kann man vielleicht das Thema angehen, ja. Ja, cool, Pete. Dann erstmal vielen Dank für die Infos zu dem Thema und ganz, ganz viel Erfolg mit dem Shop. Wir werden unser Bestes geben, deinen Erfolg in Hannover und die Szene in Hannover auch mit voranzubringen. Und bis dahin, wir sehen uns bestimmt mal in Hannover.
Ja, danke für die Einladung und sag Bescheid, wenn du in Hannover seid.
Dude, jetzt mal ganz ehrlich, ey. Ich bin ja wirklich niemand, der irgendjemandem sagt, er sieht peinlich aus und soll bitte den Helm absetzen, das Fliegen. Aber das Ding, das du da auf hast, weiß ich, das ist kein Surfhelm, der ist zu klein. Du siehst aus wie ein Clown, Alter. Ja, nur was denn, ich hab halt keinen anderen, ey, den hab ich noch von früher. Und nach allem, was ich so gehört hab, kann ich mich dabei halt einfach dieser Helm beantworten. Ja, dann geh doch mal auf den Link von den Jungs, nutz den Rabattcode, der erwähnt war, und kauf dir mal einen gescheiten Helm. Dann siehst du nicht aus wie der letzte Clown und ich brauche nicht 3 Schritte hinter dir in der Schlange stehen. Kannst du vielleicht auch gleich eine gescheite Leash mitbestellen. Du kriegst ja immer noch deine Meeressurf-Leash. Haben wir doch gerade drüber gelernt, dass man das nicht machen sollte. Gibt's alles in der Surf-Shop. Ja, naja, vielleicht muss ich mal, aber jetzt beginnt erstmal mein Slot hier gerade, also lass mich in Ruhe. Jetzt wird gerockt. Yeah! Woo! Naja, der beste Surfer ist der, der am meisten Spaß hat. Aber ein bisschen nachdenken, ein ganz bisschen Style, könnte auch dazu gehören, oder? Was meint ihr?